Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Die Thüringer Automobilzulieferbranche steckt tief in der Transformation. Was als Branchenkrise begann, ist längst zu einer Standortkrise geworden. So die Diagnose von Rico Schmelig, dem Geschäftsführer von Automotive Thüringen e.V., dem Netzwerk- und Innovationscluster der Thüringer Zulieferindustrie. Hier bei Wirtschaft im Osten spricht Schmelig über die stagnierende Investitionsbereitschaft, den Druck durch Energie- und Personalkosten und neue Wachstumsfelder in der Verteidigungs- und Batteriewirtschaft. Allerdings sei der Übergang vom Fertigungs- zum Wissensstandort das entscheidende Thema der nächsten 10 Jahre. Ob man in der Lage sei, das zu schaffen. Dabei sei Thüringens stärkste Ressource die Köpfe seiner Menschen. Hallo Herr Schmelig, herzlich willkommen hier bei Wirtschaft im Osten. Schön, dass Sie dabei sind. Automotive Thüringen, der wichtige Branchenverband der Automobilindustrie in Thüringen, der Zulieferindustrie, muss man ja sagen. Sie sind Netzwerk- und Innovationscluster, wie Sie auch selber sagen. Sie selbst sind mittlerweile seit vielen Jahren Geschäftsführer von AT Automotive Thüringen, haben eine tiefe Kenntnis der Wirtschaft in Thüringen, auch über die Branche der Automobilzulieferindustrie hinaus. Wie würden Sie im Moment die Lage der Automobilwirtschaft in Thüringen beschreiben? Wie sehen Sie die Lage im Moment? Was sind die aktuellen Herausforderungen? Es ist ja ungeheuer viel in Bewegung in dem Markt.
Ja, danke sehr. Also wir monitoren ja die Lage seit jetzt mittlerweile 7 Jahren. Machen wir eine Branchenumfrage, um die Zahlen auch mal nebeneinander zu legen und zu gucken, wie hat sich denn in der letzten Zeit die Branche entwickelt. Und was wir aktuell feststellen ist, dass wir mittlerweile von einer Branchenkrise in eine Standortkrise hineingeschlittert sind. Und das belegen unsere Zahlen sehr deutlich. Wir fragen immer nach Umsatzentwicklung, Beschäftigtenentwicklung, Aussicht auf die Zukunft. Wie bewertet man die Aussicht am Standort in Thüringen? Und wie verhält es sich mit den Investitionsabsichten? Und da sind die Zahlen seit einigen Jahren doch deutlich eingetrübt. Also aktuell rechnen nur noch 17% der Unternehmen mit einer Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Und bei der Beschäftigung ist es sogar noch weniger, nur noch 7% der Unternehmen planen einen Beschäftigungsaufwuchs. Das heißt, im Moment ist die Branche eher damit beschäftigt oder auch darauf fokussiert, Beschäftigung zu sichern, den Bestand zu sichern, wettbewerbsfähig mit den Produkten am Standort anzubieten. Und genau da kommen die Rahmenbedingungen ins Spiel. Denn die Wettbewerbsfähigkeit in der Produktion, die hängt ganz stark an den Themen der Energie- und Personalkosten. Und dass dort der Druck aktuell sehr hoch ist, schon seit Jahren, das kann man auch in vielen Verlautbarungen von Wirtschaftsinstituten und auch von Partnerverbänden hören. Und da in diesem, ich sag mal, in diesem Mix, aus diesem Cocktailmix, der durchaus geeignet ist, noch eine weitere Krise auszulösen, befindet sich die Branche aktuell. Also es ist ein Hin und Her zwischen einerseits nach vorne schauen, mit neuen Produkten, mit Innovationen auch in den Wettbewerb weiterzugehen, aber gleichzeitig auch den Bestand zu sichern und die Beschäftigung zu sichern.
Sie sagen Branchenkrise, jetzt Standortkrise. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Woran liegt es? Weil die Frage der Preise, der Gehälter, der Lohnkosten, das ist ja etwas, was wir auch schon seit vielen Jahren haben. Und daran ist natürlich eine wichtige Herausforderung für nationale, aber insbesondere internationale Wettbewerbsfähigkeit. Und jetzt kommen sozusagen die Energieprobleme und vor allen Dingen die Preisentwicklung dazu. Gibt es noch andere Merkmale aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Beobachtung, aus Ihrer Sicht, die diese Standort- und Strukturkrise beschreiben?
Ja, es ist, wenn wir jetzt den Faktor Mensch noch mal mit hinzuzählen, der ja auch eine wichtige Rolle bei der Veränderung spielt, Transformation, Veränderung, ist die Frage, diese Lust am Entwickeln, diese Lust am Verändern, diese Lust am etwas Neues auch auf den Weg bringen, dass wir die wieder neu entfachen. Und diese permanente Veränderung der letzten Jahre, es kam immer wieder neue Regulierungen, Regulierungssystematiken, politische Regulierungssystematiken in den Markt hinein, was die Unternehmen dazu gezwungen hat, auch immer wieder sich daran anzupassen, zu verändern und Schritt zu halten mit diesen neuen Regulierungen. Dann kam der Druck auch durch die E-Mobilität neu hinzu, mit neuen Antrieben, neuen Wettbewerbern, neuen Materialien, neuen Mobilitätskonzepten, neuen Märkten. Und das wirkte alles gleichzeitig auf eine Industrie ein, die ja über Jahrzehnte hinweg eins gemacht hat, ja, in einer Massenproduktion Teile für die Automobile der Zukunft zu produzieren. Und es ging auch alles eine Zeit lang gut. Und dann hat sich die Welt von einer eindimensionalen Planungssystematik hin in eine multidimensionale Planungssystematik hin entwickelt. Und diese verschiedenen Faktoren, die auf die Unternehmen einwirken und damit auch auf die Menschen, die haben dann teilweise dazu auch geführt, und das haben wir ja in einem dreijährigen Projekt vor 2 Jahren auch festgestellt mit der Universität Jena, dass teilweise auch die Beschäftigten eine hohe Skepsis zum Thema Veränderung entwickelt haben. Wie viel Veränderung verträgt ein Mensch, in welcher Zeit? Und auf der anderen Seite wissen wir auch, jeder Mensch lernt unterschiedlich schnell, verändert sich unterschiedlich schnell. Das ist etwas zutiefst Individuelles. Und den Unternehmen auch die Zeit zu geben, Luft zum Atmen zu geben, sich auf diese neuen Gegebenheiten hin einzustellen, das ist, war das Gebot der Stunde, ist es auch nach wie vor. Und deswegen kamen jetzt diese neuen Themen, steigende Personalkosten, steigende Energiekosten, sozusagen noch on top obendrauf. Und kann der Wissenschaftler aus Jena sprach ja auch mal vom Thema der Veränderungserschöpfung. Wie viel darf es denn bitteschön noch sein? Und dahin durchzusteuern als Unternehmen, und das betrifft ja alle Personen, die Führungskräfte, die Fachkräfte, den richtigen Weg zu finden, Sicherheit zu stiften, Zukunftsängste ja ernst zu nehmen, abzubauen, trotzdem die Leistung anzuerkennen und zu motivieren und aufzubauen. Das ist etwas, was halt auch noch hinzukommt. Und ich vermute, in diesem Hin und her an verschiedenen Faktoren befinden sich viele Unternehmen, und das macht eben gerade auch diese Branchenkrise oder ist auch ein bestimmtes Merkmal der Branchen- und auch Standortkrise aktuell.
Nun zeichnet sich ja Ihr Standort, Ihre Branche in Thüringen ganz besonders durch die mittlere Unternehmen aus. Die großen Hersteller sind eher weniger vertreten, wenn man auch von Opel Eisenach mal absieht. Den kleinen und mittleren Unternehmen wird ja eigentlich immer nachgesagt, dass sie schneller auf Veränderungen am Markt reagieren können. Wie ich das bei Ihnen beobachtet habe in den letzten Jahren, gibt es ja auch viele Unternehmen in Ihrer Branche, die nicht nur als Automobilzulieferer unterwegs sind, sondern auch noch andere Bereiche, IT, Ausstattung, Gerätetechnik, jetzt neu, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, auch im Defense-Bereich gucken, was da möglich ist. Ist diese Schnelligkeit einfach aufgrund des Drucks der internationalen Entwicklung auch, aber eben auch des Preisdrucks, ist die jetzt auch ein bisschen erschöpft?
Man sagt ja immer, ohne Schmerz läuft niemand los. Also wie viel Schmerz muss es sein, damit jemand bereit ist, sich zu verändern? Und Sie haben es vollkommen richtig angesprochen, dieser Druck von außen, der erzeugt auch diesen Veränderungsschmerz, auch bei unseren Zulieferern. Wir haben 690 Zulieferer in Thüringen und im Durchschnitt liegt die Beschäftigtenzahl also durchschnittlich bei 260 Beschäftigten. Also die Mehrzahl sind kleine, mittlere Unternehmen. Und wir wissen auch aus vielen guten Daten und Erhebungen, die wir gemacht haben, dass die weit überwiegende Mehrheit dieser Zulieferer gar nicht 100% Automotive-Zulieferung und Umsatzanteil Automotive hat, sondern die Mehrheit hat den Umsatzanteil auf verschiedene Branchen verteilt. Medizintechnik, Ernährungstechnik, Automobiltechnik, Luft- und Raumfahrttechnik. Und deswegen spüren die Zulieferer den Druck schon, aber anders als vielleicht Hersteller wie in Ingolstadt, München oder Wolfsburg. Und ja, kleinere Unternehmen haben die Möglichkeit, auch vielleicht schneller in Pilotprojekte zu kommen, in Innovationsprojekte zu kommen, weil es eben nicht den 5., 6., 7. Ausschuss und die 8. Ebene der Zustimmung benötigt, sondern durch flache Hierarchien auch schneller Entscheidungen zustande kommen. Aber, und das ist eben der springende Punkt, die Kapitalausstattung, also das Cash, das Geld, oftmals fehlt, um auch in ein Risiko zu gehen, zu sagen, okay, man stellt eben 2 bis 3 Projektingenieure für ein Pilotprojekt ab, geht ins Risiko, investiert. Und gerade bei solchen Veränderungsprojekten bringt man ja am Anfang erst mal mehr Geld mit und erhält bestenfalls Jahre später erst die Investition durch entsprechende Produktionszahlen zurück. Und diese Unsicherheit, gehe ich in das Projekt oder lasse ich das bleiben? Wird sich mein Invest irgendwann wieder zurück, kriege ich den wieder zurück oder ist er weg? Dieses Risiko der unternehmerischen Entscheidung trifft natürlich jedes Unternehmen selber. Und durch diese Unsicherheit, durch diese Rahmenbedingungen, die ich ja anfangs schon erwähnt habe, wird diese Investitionszurückhaltung auch nochmal untermauert. Und das zeigen auch unsere Zahlen, dass die Investitionsbereitschaft an einem Tiefpunkt angekommen ist. Das waren Ende 2025 nur noch 27% der Thüringer Zulieferer, die bereit waren, mittelfristig zu investieren an ihren Standorten in Thüringen. Also nur noch 1/4 der Unternehmen ist aktuell bereit zu investieren. Und das bereitet uns auch große Sorgen.
Nun haben wir, ich sag mal, auf der einen Seite die Herausforderung internationaler Wettbewerbsdruck, neue Player international auf dem Automobilmarkt, jetzt schon seit vielen Jahren, auch gerade die chinesischen Hersteller drängen mit Macht auf den europäischen und auf den deutschen Automobilmarkt. Das ist sozusagen die eine Ebene. Die andere Ebene der Rahmenbedingungen ist das, was sozusagen in Deutschland, auf Thüringen kommen wir sicher auch gleich nochmal konkret, in Deutschland auch an politischen Rahmenbedingungen braucht. Gibt es da, und wir erleben ja die aktuelle politische Diskussion in allen möglichen Bereichen, das Klima in Deutschland ist nicht so, dass Unternehmen sagen, ist alles, wir können vorausberechnen, vorausahnen, Investitionsfreundlichkeit, Wirtschaftsfreundlichkeit, Standortattraktivität, Standortfreundlichkeit. Wir können uns darauf verlassen und investieren, weil die Unsicherheit auch die mit den politischen Rahmenbedingungen und auch mit den Regulierungen groß ist. Ist das sozusagen eine Stellschraube, an der mehr gedreht werden müsste politisch?
Ja, also ich sag mal, diese Regulierungssystematik kommt ja aus der Europäischen Union. Also die EU kann ja selber in den Subventionen und in dem Hebel Subventionen und in dem Hebel Steuern nicht ansetzen, weil das nur den Nationalstaaten vorbehalten ist. Das heißt, da bleibt als drittes Hebelinstrument nur die Regulierung übrig. Und genau in dieser Regulierung liegt aber ein unglaublicher Schub in der Marktveränderung. Und wir wissen, dass das Thema E-Mobilität ohne die CO2-Regulierungen der EU und ohne den Leitmarkt China, die so stark auf E setzen, in Europa nie diesen Druck bekommen hätte, den es erhalten hat. Und jetzt hat man ja die Diskussion letztes Jahr auch innerhalb der Kommission geführt mit dem Automotive Action Plan hinsichtlich der Auflockerung der CO2-Limits, Stichwort 2035, Null-Emissionsziel. Und dass man hier gesagt hat, man gibt jetzt wieder mehr Zeit zum Atmen, hat sicherlich auch dazu geführt, und das erleben wir jetzt in den Strategien der Hersteller, dass man wieder stark auf Mischbauweisen und Mischwerke setzt. Also, dass man einerseits die E-Technologie weiter voranbringt, aber auch auf Hybridtechnologien und auch nach wie vor auf Verbrennertechnologien setzt, so dass wir in diesem Mix, an diesem Antriebsmix, den wir erleben, auch den Kunden, und am Ende entscheidet immer der Kunde, was er für ein Auto fährt, auch dem Kunden die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich kann mich für verschiedene Modelle entscheiden und muss mich nicht auf eins festlegen. Und das führt dazu, dass sich zum Beispiel die Pkw-Nachfrage im ersten Quartal 2026 leicht erholt hat im Vergleich zum ersten Quartal 2025. Das haben wir erlebt und wir haben auch Zuwächse in den Neuzulassungen in Europa von +4% und in Deutschland sogar von +5% bei den Fahrzeugen. Die Frage ist nur, und das ist eben der entscheidende Punkt, die Neuzulassungen sagen ja nichts über die Produktion aus, Und wenn wir auf die Inlandsproduktion gucken in Deutschland, und da kommen wir ja von 2007 einst, wo wir mal über 7 Millionen Autos in Deutschland gebaut haben, aktuell vielleicht noch auf 2,5 Millionen produzierte Pkw in Deutschland. Und damit sind wir bei der Wertschöpfung der regionalen und den Zulieferern. Und das merkt man schon deutlich, dieser Rückgang auch. Und die Frage wird sein, inwieweit auch Deutschland als Produktionsstandort für die Fahrzeuge der Zukunft, für E-Fahrzeuge, noch eine Rolle spielen wird in Zukunft.
Also dieses Aufweichen des Verbrennerverbots, aber geplant ist ja sozusagen gleichwohl ab 35 ein massiver Rückgang, CO2-Ausstoß -90%, aber mehr Technologieoffenheit, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das ist jetzt eine Übergangsphase, die ein klein wenig optimistisch stimmt, aber am Kern der Frage Wettbewerbsfähigkeit, mit welchen Produkten, mit welchen Preisen, mit welchem menschlichen Input, Beschäftigtenzahlen etc., die Fragen bleiben offen, oder?
Ja, die bleiben offen. Also wir erleben eine Steigerung bei der E-Mobilität, kann man auch mit Daten gut belegen. Also der Anteil, ne, Neuzulassungen E-Fahrzeuge in Deutschland bei knapp 23% im ersten Quartal. Also jedes vierte gebaute Auto oder zugelassene Auto ist mittlerweile ein Stromer. Das wird sich weiter, das wird weiter hochgehen nach unseren Prognosen. Das sagen auch die Strategien der Hersteller selber. Und die Verteuerung der fossilen Brennstoffe wird dazu sicherlich auch führen, dass ein steigendes Interesse der Kunden an Elektroautos erwartet wird. Das heißt aber, dass das noch lange nicht in den Auftragsbüchern der Thüringer Zulieferer ankommt. Das ist auch spannend. Da haben wir eine aktuelle Befragung gemacht, dass 85% der Zulieferer geantwortet haben, dass eben dieser erkennbare zusätzliche Auftragsimpuls bei E-Autos nicht in den Auftragsbüchern in den Thüringer Zulieferern angekommen ist. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die volumenträchtigen E-Fahrzeuge teilweise gar nicht in Deutschland gebaut werden und damit auch nicht in einer regionalen Zulieferstruktur verhaftet sind. Das heißt, die Frage ist, die sich dann die Zulieferer stellen, gut, wenn das Umsatzvolumen nicht mehr kommt, wie erwartet, für Automotive-Zulieferteile, verändere ich mich dann eben auch nicht in Non-Automotive-Branchen hinein, um mein Unternehmen den Bestand für die Zukunft zu sichern.
Bevor wir zu der Frage, die ich besonders spannend finde, auch gleich noch kommen, noch einen Moment bei der Branche und am Standort Thüringen würde ich noch einen Moment bleiben. Was ist sowas wie ein USP in Thüringen im Moment noch? Wie würden Sie das beschreiben? Vielleicht auch im Konzert mit anderen Automobilstandorten, Produktionsstandorten in Deutschland?
Also was Thüringen auszeichnet, ist ein unfassbar gut ausgeprägter Ingenieurs- und Tüftlergeist. Das gehört nicht zur Thüringer DNA ist Automotive-DNA, ist gekennzeichnet dadurch, dass man nicht aufgibt, sondern immer weiter nach vorne denkt. Das heißt, im Bereich des Maschinenbaus sind wir sehr gut aufgestellt. Sondermaschinenbau, Sonderfahrzeugbau, Präzisionstechnik, Anlagen- und Steuerungstechnik, Prozessabläufe. Also wir sind in der Lage, auf 6 Millionen produzierte Teile vielleicht 10 Fehlerteile herzustellen. Also eine unfassbar hohe Qualität mit einem ganz geringen Anteil vielleicht an Fehlerteilen. Also das zeichnet das Thema Qualität aus, dass wir genau hingucken. In der Aluminiumverarbeitung, im Bereich der optoelektronischen Systeme, optische Geräte, sind wir sehr gut aufgestellt. Und das sind halt auch alles Kennzeichen dafür, die in Automotive-Technik hineingehen können, aber nicht unbedingt müssen. Man kann nämlich diese Fähigkeiten auch, ja, anderweitig einsetzen. Also das zeichnet Thüringer Zulieferindustrie aus, dass man den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern nach vorne schaut. Das heißt, die Transformationsfähigkeit dieser Industrie in Thüringen, die ist absolut gegeben und das wurde ja schon einmal bewiesen zur Wendezeit 89-90 und wir treffen jetzt sehr oft auf eine gewisse Kühnheit und dass man auch sagt, na gut, das haben wir ja vor 37 Jahren schon mal erlebt, das haben wir geschafft, wir werden es auch diesmal wieder schaffen. Also richten wir die Krone und gucken nach vorne.
Mit so viel Kompetenz und diversen Kompetenzen, die Sie eben beschrieben haben, wohin gehen da die Unternehmen, wenn Sie mal vielleicht so ein kleines Stimmungsbild beschreiben, Was geht in den Unternehmen vor? Wohin orientiert man sich? Wie geht man eben auch mit den ganz praktischen Herausforderungen, über die wir ja eben auch gesprochen haben, in den Unternehmen selber um?
Ja, es finden im Moment viele Meetings, Team, also man holt die Leute zusammen, die Köpfe, und sagt, okay, das gesamte Unternehmen ist im Wandel, in der Veränderung, im Druck. Jetzt ziehen wir mal alle Köpfe zusammen und reden und denken darüber nach, in welche Richtung es sinnvoll wäre, sich weiterzuentwickeln. Also welche Wege schlägt man ein oder welchen Weg schlägt man ein und welche lässt man eben weg. Das heißt, das Gebot der Stunde ist Konsolidierung und Fokussierung. Also wir denken wieder schmaler, in einer Nische, in einem Thema, überlegen uns, ob man sich darauf fokussiert. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, heißt es natürlich gleichzeitig, dass ich andere Dinge nicht mehr tue. In dem Moment, wo ich mich auf ein oder zwei Dinge fokussiere, heißt das eben, dass 30, 40 andere Dinge rausfallen aus der Betrachtung. Und genau da, in diesem Diskussionsprozess, befinden sich gerade sehr, sehr, sehr viele Unternehmen zu überlegen, okay, welchen Weg schlägt man ein? Durch Trendanalysen, da helfen wir auch im Netzwerk Automotive Thüringen mit. Was gibt es für Einzeltrends? Wie lassen die sich matchen mit den Fähigkeiten, die wir haben? Und entwickelt man daraus ein Pilotprojekt, einen Prototypenbau für möglicherweise Teile, neue Teile auch im Non-Automotive-Bereich? Also in diesem Veränderungsprozess befinden sich die Unternehmen, und da werden alle relevanten Personen mit an einen Tisch geholt, weil das geht nur gemeinsam. Da muss man enger zusammenrücken in diesen Zeiten. Und das ist aktuell das, was wir vielfach erleben.
Mhm. Netzwerkcluster gibt es gerade in Ostdeutschland viele, in Deutschland auch. Ist die Bereitschaft jetzt nicht nur vielleicht vor dem Hintergrund von neuen Herausforderungen und Krisen, aber die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, an Produkten zusammenzuarbeiten, inwiefern hat die sich in den letzten Jahren verändert?
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ohne Schmerz läuft niemand los. Das war vor einigen Jahren noch anders. Da gab es, es lief ja gut bis 2017, 2018. Die Auftragsbücher waren voll, die Umsätze sind gesprudelt, die Teileabrufe kamen. Und dann, das setzte schon ein Jahr vor Corona ein, da haben wir das schon gesehen, dass die Delle kommt. Und das war dann so, dass die Unternehmen dann durch diesen Schmerz gezwungen waren zu überlegen, okay, bin ich jetzt auch mal bereit, mein Wissen zu teilen mit meinem Nachbarn, mit einem Unternehmen, mit dem ich vielleicht nicht in Wettbewerb oder in Konkurrenz stehe, aber mit dem ich mich gut ergänzen kann. Früher hieß das mal Kombinat, sagen wir mal so scherzhaft, heute nennen wir das Cluster. Das heißt, die freiwillige Zusammenarbeit im vorwettbewerblichen Raum, im Bereich dessen, dass man Wissen miteinander teilt und dann bestenfalls vom Einzelteillieferanten zum Systemlieferanten im Verbund, in der Gemeinschaft sich entwickelt. Das hat sich schon stark verändert, denn der Vorteil daran liegt, dass ich als Einzelteillieferant natürlich dem Risiko der Austauschbarkeit viel größer unterlegen bin als im Systemverbund. Denn wenn sich 5, 6, 7, 8 Unternehmen zusammentun und an einem System arbeiten, an einer Systemkomponente, dann ist man nicht mehr so schnell austauschbar. Und dieses Wissen, was man da bündelt, das wird kein Hersteller auf der Welt je haben können, in der Tiefe, in der Präzision. Und das sagen wir auch, dass das auch ein Vorteil ist, auch im Bereich des Einkaufs, des Teileeinkaufs. Denn man kann dann natürlich auch ganz andere Preise definieren, wenn man ein System in einer Nische so groß gemacht hat, als wenn man alleine als Einzelteillieferant irgendwo mit unterwegs ist. Und in dem Moment kann ich andere Preise definieren und bestenfalls auch mit einer höheren Wertschöpfungstiefe andere Gehälter bezahlen. Und in dieser Veränderung sind die Unternehmen gerade drin. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt für die Qualifizierung der Bestandsbeschäftigten, des Bestandspersonals, diese auch in der Komplexität weiter zu schulen. Denn die Produkte werden komplexer und die Anforderungsprofile an Arbeitsplätze werden höher. Deswegen ist die Fachkräftesicherung und die Weiterqualifizierung, die Aufstiegsqualifizierung so wichtig, weil ich dann natürlich ganz anders in der Lage bin, auch komplexere Produkte zu fertigen. Aber ja, das Verhalten und die Einstellung hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert, aber das lag eben auch an diesen schmerzhaften Erfahrungen.
Was sind Innovationsbereiche, die Sie die Sie aktuell sehen und auf die sich Unternehmen zunehmend konzentrieren?
Also das liegt vor allen Dingen auch im Bereich des Übergangs von der klassischen Wertschöpfung, hardwaregetrieben, hin zur neuen Wertschöpfung, zur digitalen Wertschöpfung, plattformgetrieben. Das haben wir auch durch unsere tiefen Analysen, durch unsere Studien auch mehrfach belegen können. Die Wachstumsfelder im Bereich Mobilität, Automobilität, die sehen wir sehr stark in den neuen Geschäftsmodellen, der plattformgetriebenen Geschäftsmodelle, auch vor allen Dingen getrieben durch das automatisierte, vernetzte Fahren, was immer mehr kommt. Das Fahrzeug wird also in der Nutzung interessanter als im Besitz. Und mit diesem veränderten Mobilitätsverhalten, wenn das Auto also offenbar in der Nutzung spannender wird, rückt auch der Passagier mehr in den Fokus. Also das ist ein Trend, den wir sehen, weg von der Fahrerzentrierung hin zur Insassenzentrierung. Das heißt, alle Personen, die im Auto sind, rücken auf einmal in den Fokus. Und deswegen ist der Fahrzeuginnenraum, also alles, was sich im Interieur abspielt, spannend. Dort ist neue Wertschöpfung, dort gibt es neue Produkte, neue Teile. Da ist ein unglaubliches Potenzial zu sehen. Und das sind Punkte, wo auch Thüringen ein Tor schießen kann, wo wir Fähigkeiten und Kompetenzen haben. Und deswegen definieren wir diese Wachstumsfelder auch an die Zulieferer zu gucken, gibt es dort Möglichkeiten auch mitzuspielen. Und das sind Punkte, die halt mit der hardwaregetriebenen Wertschöpfung erstmal nicht mehr so viel zu tun haben, sondern die sind eher in der digitalen softwaregetriebenen Wertschöpfung zu finden. Ja, und in diesem Dualismus befinden wir uns. Einerseits betreibt man Bestandssicherung in der klassischen Wertschöpfung und versucht Wachstumsfelder in der neuen Wertschöpfung zu ergründen. Aber dass das gelingen kann, hat ja Thüringen schon mal gezeigt. Und wir sind uns sicher, dass auch die Mehrheit der Thüringer Zulieferer das auch wieder schaffen wird, sich dahingehend auch zu verändern.
Wenn man über den Automobilzulieferstandort Thüringen spricht, dann muss man natürlich auch über Batterie sprechen. Batterieforschung ist sehr kompetent vertreten und mit dem chinesischen Hersteller CATL auch einer der großen weltweit agierenden Batterieproduzenten. Wie wichtig ist der Bereich aus Ihrer Sicht?
Ja, also Roland Berger hat auch mal eine spannende Studie vor einiger Zeit gemacht über die neuen Wachstumsfelder, auch mit den in der Automobilbranche, auch mit den Feldern, die höchsten Gewinnmargen in Aussicht stellen. Und da kam raus, Batterie, Halbleiter und Software sind die Treiber mit den hohen Margen. Deswegen ist die Wertschöpfung rund um das Thema Batterie ein immens wichtiges Feld. Wir haben damit CATL, den Weltmarktführer in der Batteriezellfertigung, vor der Haustür von Erfurt sitzen. Und das sind wir auch sehr erfreut drüber, dass sich so ein Konzern bekennt zum Standort Deutschland, hier produziert. Das ist ganz wichtig, auch für das Umfeld, für die industrienahe Dienstleistung, für die Zulieferstruktur drumherum. Denn es sind ja nicht nur die Batterien selber, die Zellen, die da eine Rolle spielen, sondern CATL ist ja auch ein Konzern, der dann sich mit Themen des Batteriemanagementsystems beschäftigt, wo mechatronische Komponenten, wo Zuliefer auch Komponenten gefragt sind, im Bereich des Thermomanagementsystems rund um die Batterie, wo wir auch spannende Firmen in Thüringen haben, wie die Nidec in Südthüringen im Bereich des Thermomanagementsystems, aber auch im Bereich der Hybrid-Batterien mit Bosch in Eisenach und den ganzen Testfeldern rund um das Fraunhofer IKTS in Arnstadt. Also es gibt ja schon dieses E-Valley, diesen Batteriewertschöpfungskern. Und dieses Feld zu heben, ist auf jeden Fall mit Potenzialen verbunden. Und das kommt, das meine ich vorhin, mit diesen plattformgetriebenen Modellen, mit dieser neuen Mobilität hinzu, dass die Batterie der höchste Wertschöpfungsanteil im E-Auto ist und damit auch eine Chance bietet, diese neuen Geschäftsmodelle, plattformgetriebenen Geschäftsmodelle, das Auto in der Nutzung auch stärker in den Fokus zu nehmen und dass Firmen sich an diesen Wachstumspotenzialen auch beteiligen können. Ja.
Ich will noch mal springen zu einem Bereich, den Ihre Wirtschaftsministerin in Thüringen auch auf der Agenda hat. Ein Thema, das Sie schon lange begleiten, konstruktiv, ist nämlich Automobilwirtschaft und Verteidigungsindustrie. Das haben Sie schon lange auf dem Schirm. Das ist natürlich auch ein Thema vor dem Hintergrund der internationalen Entwicklung, vor dem Hintergrund des Angriffskrieges auf die Ukraine und der neuen, ja, ich sag mal, Verteidigungsnotwendigkeiten in Europa, aber insbesondere auch hier bei uns in Deutschland. Haben Sie, glaube ich, selbst auch mitgemacht, eine Veranstaltung zur Drohnenproduktion als ein Beispiel. Ich glaube auch mit ukrainischen Experten. Also der gesamte Bereich Verteidigungsindustrie und Zuliefermöglichkeiten. Wie wichtig ist das im Moment und welches Potenzial sehen Sie? Und vor allen Dingen, wie gehen auch die Unternehmen in Ihrer Branche mit diesen möglichen Möglichkeiten um?
Das ist ein sensibles Thema. Natürlich, wir haben deswegen auch dazu Befragungen gemacht, um uns ein Stimmungsbild einzuholen. In der letzten Befragung Anfang dieses Jahres waren es 76% der Zulieferer, die entweder schon im Defense-Sektor tätig sind oder Bestrebungen unterstützend in diesem Feld tätig zu werden. Wir haben dazu eine Marktanalyse Defense gemacht, die Wertschöpfungspyramide analysiert, die Lieferketten, die Zugänge auch in diesem Bereich angeschaut, die Top Ten der deutschen Defense-Industrie uns angeschaut und insgesamt 150 Unternehmen analysiert, die bereits in diesem Segment tätig sind. Die Zugänge sind ganz verschiedenfach zu wählen. Es gibt technologieseitige Zugänge, es gibt zulieferseitige Zugänge in die Defense-Industrie. Aber ja, es ist ein sensibles Feld. Die Unternehmen sind angehalten, das hat man uns auch gesagt, vor allen Dingen auch den Dialog, das Gespräch auch innerbetrieblich zu suchen, auch hinsichtlich möglicher Bedenken der Beschäftigten, ob man da tätig wird oder nicht. Das heißt, die Transparenz im Gespräch ist ganz wichtig zu gucken. Aber, und das muss man eben auch wissen, der Einstieg in die Defense-Industrie, das ist kein Eintagesprojekt, das ist ein hochprofessionelles Markteintrittsprojekt, verbunden mit verschiedenen Auflagen, die man zu erfüllen hat. Und was wir auch in unserer Studie herausgefunden haben, ist, dass die Defense-Industrie vom Volumen her nicht die Automobilindustrie wird ersetzen können. Mhm. Es gilt allenfalls als Ergänzung des bestehenden Produktportfolios. Es gibt auch die Chance zu diversifizieren, Dual-Use-Güter zu entwickeln, die man dann langfristig auch in zivile oder militärische Zwecke hinein zuliefert. Aber die Defense-Industrie wird kein Ersatz für das Automobilgeschäft sein. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zahlen anguckt, wo das Thema hingeht, wenn man die EU-27-Ausgaben für Verteidigung anguckt, also die Mitgliedstaaten der EU, wurde ja vor 2 Jahren auf dem NATO-Gipfel in Den Haag entschieden, das auf 3,5% des BIPs zu erhöhen, dann rechnet man von einer Steigerung von aktuell 460 Milliarden Euro Ausgaben Militär bis Mitte der 30er Jahre auf über 810 Milliarden Euro Ausgaben. Das heißt, das ist schon ein Segment, was mit Wachstum rein auf die Zahlen bezogen verbunden ist. Und deswegen sehen auch viele Zulieferer dort durchaus Möglichkeit, auch ein Stück weit was vom Kuchen abzubekommen.
Die Entwicklung in dem Bereich ist natürlich auch eng verknüpft mit Forschung, Forschungsinvestitionen, wenn man sich andere Länder in der Welt anguckt. Auch wenn das einige kritisch schon lange diskutieren, Israel, USA, die US-Regierung hat da einen ganz eigenen Forschungsbereich, aus dem sozusagen auch viel Innovation entstanden ist, dann auch wieder für andere Industriebereiche. Ich weiß, dass Ihnen ein Thema besonders am Herzen liegt, nämlich die Frage von der Fertigung zum Wissensstandort zu kommen. Und das hat eben ja auch viel mit Forschung und mit Innovation, Innovationsförderung zu tun. Wo sehen Sie da Schwerpunkte? Was ist Ihnen da wichtig in dem Bereich?
Ja, das ist die Entwicklung, die wir beobachten. Natürlich ist Thüringen auch ein stark fertigungslastiger Standort in der Zulieferindustrie. Also 90% der Unternehmen sind reine Fertigungsstandorte. Und das machen die auch sehr gut. Also die Hersteller kommen ja nicht nach Thüringen, weil es so schön grün ist hier, die Wiese, sondern weil die Unternehmen in der Lage sind, qualitativ hochwertige Teile zu fertigen. Nehmen wir auch BMW mit dem Werkzeugbau in Eisenach, der größte Standort für Werkzeugbau in der BMW-Gruppe. Auch Firmen wie Marquardt, Mobea, Bosch, Borbet. Das sind alles Beispiele für starke, auch mittelstandsgeprägte Firmen oder eine EJ, die also wirklich also unglaublich tolle Produkte fertigen. Aber wir sehen eben auch, dass die Fertigung auch an den, jetzt immer wieder auch bei diesen Personal- und Energiekosten, stark durch diese Themen auch belastet wird. Und dass teilweise Produktion nach Ost und Fernost verlagert wird, weil dort günstiger produziert werden kann und deswegen die Wettbewerbsfähigkeit in der Fertigung immer stärker unter Druck gerät in Deutschland. Und die Frage ist, wie kann ich damit umgehen und kann ich mich von einem Fertigungsstandort zum Wissensstandort weiterentwickeln? Das heißt, unsere Ressource in Deutschland sind ja unsere Köpfe, unsere Bildung, unser Wissen, unser vernetztes Denken, unsere Ingenieurskunst, unsere Prozesstechnik, die wir haben. Und dass ich dieses Wissen stärker noch in den Fokus stelle, zu sagen, okay, ich stelle das Wissen dann eben auch künftig anderen Firmen bereit, verdiene auch entsprechend durch Pay-per-Use-Geschäftsmodelle, durch neue, ja, auch plattformgetriebene Geschäftsmodelle Geld, weil ich vielleicht davon ausgehen muss, dass die Fertigung künftig nicht mehr so stark in Deutschland stattfinden wird. Wenn man das noch weiter denkt Richtung Dark Factories, wo reine Roboter die Autos bauen, da gibt es auch Beispiele dafür, da brennt auch kein Licht mehr, denn Roboter brauchen kein Licht, die brauchen nur noch Sensorik. Dann stellt sich die Frage, welche Rolle der Mensch überhaupt noch spielen wird in der mit der Hand getriebenen, mit der Hand gefertigten Wertschöpfung. Und deswegen ist diese Aufstiegsqualifizierung, die Weiterqualifizierung so wichtig, dass ich das, was ich kann, auch künftig in Wissen umsetze und übersetze und mit diesem Wissen künftig Geld verdiene, indem ich es anderen Firmen und Kunden bereitstelle. Und dieser eigentliche Übergang vom Fertigungs- zum Wissensstandort ist aus meiner Sicht ja das eins der Themen der nächsten 10 Jahre, ob man in der Lage sein wird, das zu schaffen.
Nur haben Sie zu Beginn, glaube ich, unseres Gespräches gesagt, die Unternehmen sind finanziell nicht so aufgestellt, dass sie, ich sag mal, auch immer große Sprünge in Sachen Forschung, Innovation ausprobieren, entwickeln, machen können. Und da sind wir natürlich auch wieder bei einem Teil der Rahmenbedingungen, nämlich bei der Förderungsunterstützung, auch durch die Politik. Ich selbst sage immer und nehme das in Diskussionen so wahr, wenn wir in Deutschland oder in Europa 500 Millionen für ein Projekt ausgeben, dann gibt man in den USA 50 Milliarden aus. Damit können wir uns nicht wirklich vergleichen, weil das ist weder die Kultur, noch gibt es hier die Kapazitäten dafür. Und die Kapitalmärkte geben das hier, die Kapitalgeber auch nicht her. Es ist ja auch immer schade, wenn hier gute Dinge von Start-ups entwickelt werden, dass dann die Unternehmen weggekauft werden in die USA und woanders in die Welt, aber häufig eben in die USA. Also die Rahmenbedingungen der Politik, was braucht es und was erwarten Sie von Landes- und Bundespolitik aus einem Standort mehr, einen Wissensstandort zu machen, der innovativ ist, der neue Produkte entwickelt und damit Beschäftigung und am Ende, und das ist ja auch die große Diskussion, die wir aktuell haben, ja auch diesen Staat, diesen Sozialstaat finanzieren muss.
Ja, also das haben wir auch immer abgefragt, immer wieder auch bei den Unternehmen, was sind die Erwartungen an die Förderpolitik, an Land und Bund. Haben dazu auch ein Positionsimpulspapier letztes Jahr herausgegeben. Im Kern sind es, also was vordergründig immer wieder adressiert wird, sind Maßnahmen, um den Bürokratieabbau voranzutreiben. Ist man in der Lage, vielleicht auch mal die eine und andere Regel abzuschaffen, um Entlastung für Unternehmen zu ermöglichen, dass Genehmigungsverfahren beschleunigt werden? Wie viel Prüfprozesse braucht es da? Reicht vielleicht manchmal einer oder müssen es immer noch 2 oder 3 weitere sein? Die Reduzierung auch Stromnebenkosten, sind ja viele Abgaben drin, das wird immer an zweiter Stelle genannt. Kann man da vielleicht auch eine Entlastung herbeiführen, wo auch durchaus Gesetzgeber Möglichkeiten hat? Ja, und bei den lokalen Fördermaßnahmen, das wird dann als dritter Punkt adressiert, im Bereich auch der Unternehmensförderung, einzelbetriebliche Forschungsförderung, auch für spezielle Projekte, auch zu ermöglichen. Da hat aber die Landesregierung schon viel gemacht in Thüringen, auch den Zugang für kleinere Unternehmen deutlich erleichtert, Zugang zu Fördermitteln, dass da auch gewisse Auflagen auch entfernt wurden, die kleinere Unternehmen gehemmt haben, sich zu bewerben. Und was wir auch in letzter Zeit stark mitgeteilt bekommen, ist, dass die Förderinstrumente auch vor allen Dingen auf Beschäftigungssicherung hin abzielen sollten. Natürlich ist es immer wieder der Wunsch, Beschäftigungsaufbau zu betreiben, Fachkräfteaufbau zu betreiben. Aber wir wissen aus vielen Zahlen, dass im Moment die Fachkräftesicherung, die Beschäftigungssicherung deutlich in den Fokus gerückt ist bei den Menschen, die man noch vor Ort hat, die noch da sind. Die Babyboomer gehen jetzt in Rente Schritt für Schritt und von unten kommt immer weniger nach. Also das gibt auch Zahlen dazu in Mitte der 30er Jahre, wie hoch der Netto-Arbeitskräftemangel sein wird in Thüringen. Und man will aber gleichzeitig die Wertschöpfung halten, bestenfalls noch weiter ausbauen, den Wohlstand halten, bei immer weniger Arbeitskräften, die netto zur Verfügung stehen. Deswegen ist die Beschäftigungssicherung, die Fachkräftesicherung so wichtig. Und Instrumente, die daraufhin abzielen, das zu unterstützen, sind sicherlich auch Dinge, die stärker in den Fokus genommen werden sollten. Und da sind wir auch wieder beim Thema Qualifizierung, Angebote zu schaffen, um sich selber weiterzubilden, fortzubilden und das Bestandspersonal hin zu qualifizieren auf die Anforderungsprofile der Zukunft.
Das führt ein bisschen zu meiner letzten Frage, auch wenn Sie einige Dinge dazu eben schon gesagt haben, aber gleichwohl die Frage, wo sehen Sie die Thüringer Automobilzulieferbranche in den nächsten, vielleicht auch in den nächsten 10 Jahren?
Also wenn ich mir die Frage vor 10 Jahren gestellt hätte, 2016, da haben wir damals in der ersten tiefen Analyse festgestellt, dass die Veränderung in den 20er Jahren, die Transformation der Automobilindustrie in den 20er Jahren, die kommen wird, in der sind wir gerade mittendrin, in einer Geschwindigkeit stattfinden wird, wie sie die letzten 100 Jahre nicht stattgefunden hat. Das heißt, wir versuchen in 10 Jahren bis 2030 eine Veränderung herbeizuführen, die zuvor in 120 Jahren Schritt für Schritt stattgefunden hat. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal weiter in die Zukunft gucke, dann sehe ich vor allen Dingen, dass die Geschwindigkeit zunehmen wird in der Veränderung. Das macht was auch mit der Stressbelastung mit den Menschen, mit den Fach- und Führungskräften, damit umzugehen, in einer Zeit, in der alles immer schneller sich entwickelt. Was wir jetzt haben, ist der KI-Impact, der ist da. Mhm. Das wird ein bestimmendes Merkmal in die gesamte Industrielandschaft hineingehen, in die Arbeitsplätze, in Abläufe, Planung, Steuerung, Datensicherheit. Das wird also auch Auswirkungen haben. Und dann die Frage, und jetzt kommen wir zu dieser multipolaren Welt, zu den geopolitischen Verwerfungen. Das Heidelberger Konfliktforschungsinstitut zählt jedes Jahr immer mehr Konflikte weltweit. Also die Konfliktanzahl steigt weltweit, damit auch verbundene Unsicherheiten in den Lieferketten, Belastbarkeit von Lieferketten. Und wir werden es sicherlich erleben, dass die Welt in 3 große Wirtschaftsräume eingeteilt wird, Nord- und Mittelamerika, Europa, Asien, und dazwischen werden verschiedene Handelsabkommen, Handelsschranken hängen, und deswegen wird der Trend zur Lokalisierung, zur Local Content Trendgebung auch stärker werden. Bestenfalls gehe ich dorthin in die Zielmärkte, wo die Produkte verkauft werden, dass ich dort mit produziere, um diese Handelsbarrieren zu umgehen. Das heißt, dieser Mix aus dem Umgang geopolitisch weltweit auch Unsicherheiten plus immer größere Geschwindigkeit an der Veränderung, auch durch Einsatz von KI-Technologien, das wird die Thüringer Zulieferindustrie zu spüren bekommen. Und die Frage wird sein, welche Unternehmen diesen Wandel werden stemmen, bewältigen, meistern können, bei gleichzeitig abnehmender Fachkräfte- und Arbeitnehmerzahl und gleichzeitig steigenden Erwartungen an Wertschöpfung und Wohlstand. Und in dieser Klemme wird man sich bewegen. Und die Frage ist, Wird man Wohlstand weiter erreichen können, aufbauen können, oder wird Wohlstand abnehmen? Na, das ist, glaube ich, die große Frage, die sich auch viele Beschäftigte, aber auch natürlich Geschäftsleitungen stellen.
Herr Schmelig, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie hier bei Wirtschaft im Osten dabei waren. Vielen Dank.
Ich danke auch. Danke sehr. Vielen, vielen Dank.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.